An dieser Stelle soll Platz sein für einen kurzen Bericht einer unserer Studentin hier aus Nordhausen, der auch zu unseren Gottesdiensten, auch hier zu den Gottesdiensten unserer Allianzgemeinden kommt, war für einige Wochen im Libanon und dort gibt es einfach so ein aktuelles Geschehen, dass es auch gut ist, etwas Aktuelles zu hören. Und an dieser Stelle soll dafür Platz sein. Du kannst gerne nach vorn kommen. Hier vorne zeigt sich schon ein erstes Bild. Hast du deinen Laptop eventuell jetzt falsch rumstehen?
Darf ich das rausnehmen? Oder lieber nicht? Okay, dann lass es. Ja, guten Morgen. Ja, wie ihr schon auf der Folie sehen könnt, mein Name ist Albert Kienast. Und wie bereits gesagt wurde, bin ich hier Student an der Hochschule in Nordhausen. Und jetzt in den Semesterferien, zwischen Winter- und Sommersemester, war ich mit zwei guten Freunden von mir für 17 Tage im Libanon. Die Vorgeschichte ist ganz witzig. Wir haben Jesus gefragt, wo er uns hinhaben will, wo er möchte, dass wir hingehen. Und dann haben wir einen Dartpfeil auf eine Karte geworfen und der ist in Syrien gelandet. Und genau. Ja, und weil man ja in Syrien, also nach Syrien direkt nicht reinkommt, haben wir uns quasi für den Libanon entschieden. Ja, denn der Libanon hat gerade eine sehr interessante Stellung oder sehr interessante Rolle im Nahen Osten. Genau. Außerdem bin ich noch ehrenamtlicher Botschafter bei AVC, unter der Schirmherrschaft dieser Einsatz quasi war. AVC ist eine Organisation, ähnlich wie Open Doors, setzen sich ein für verfolgte Christen und Notleidende in der ganzen Welt. Und AVC ausgeschrieben heißt auch Aktion für verfolgte Christen. Genau. Ja, der Libanon hat zu seiner Westgrenze das Mittelmeer, im Süden Israel. Und sonst ist sie, also ist das einzige Nachbarland, womit sich der Libanon, die ja den größten Teil seiner Grenze teilt, ist Syrien. Und in Syrien, das ist bestimmt hier bekannt, ist seit 2011 ein schrecklicher Bürgerkrieg. Es gibt Millionen, die aus dem Land geflohen sind und Millionen, die auch im Land noch fliehen, also Binnenflüchtlinge nennt man das dann. Und der Libanon hat seine Grenzen geöffnet für solche Flüchtlinge. Und ja, jetzt will ich mal gucken, wie fit ihr seid oder wie. Also ich möchte euch raten lassen, wie viele Flüchtlinge der Libanon aufgenommen hat in den letzten Jahren. 1,5 Millionen. Es sind mehr mittlerweile. Ja. Genau, es sind jetzt also an die 2 Millionen. Natürlich kann man das nicht so genau festhalten, weil es eine Dunkelziffer ist. Also viele kommen hier rüber, ohne sich zu registrieren. Und genau, muss ist sehr lobenswert, genau. im Oktober letzten Jahres war es noch ungefähr 1,5, 1,6 Millionen. Mittlerweile schätzt man, dass es 2 Millionen Flüchtlinge sind, die aus Syrien in den Libanon geflohen sind. Genau. Und unser Einsatz hat sich hauptsächlich in den beiden Städten Beirut und Sakhle, die man hier auf der Karte sehen kann, abgespielt oder stattgefunden. Und in Sakhle, das ist eine christliche Stadt, eine christliche Hochburg würde ich fast sagen, wo 90-95% sich zum christlichen Glauben dazu zählen. Also was auch immer das heißt jetzt. Und in dieser Stadt werden die Christen quasi in Ruhe gelassen. Und was für uns uns ein Gefühl der Sicherheit gegeben hat, dass es dort Frieden gibt in der Stadt. Genau. Und Sachle liegt liegt auf dem Berg oder am Fuß des Berges sozusagen zur BK-Ebene. Die ist hier grün eingezeichnet. Und die BK-Ebene ist eher ein Tal, wo es jetzt es gibt tausende von Flüchtlingscamps, viele kleine Camps, etwas größere Camps, weil es dort flach ist und weil der Boden dort fruchtbar ist, dann können die quasi dort leben und direkt auch ein bisschen arbeiten, die Flüchtlinge. Genau. Ja, noch so ein bisschen Zahlen zum Libanon. Und jetzt seht ihr, also für mich die Zahl, die hier am wichtigsten ist, ist die Bevölkerungszahl der Libanesen an sich ist 4 Millionen oder 4,1 Millionen und die Flüchtlingszahl ist jetzt bei 2 Millionen angelangt. Das heißt, ein Drittel der dort lebenden Menschen gerade ist in den letzten 4 Jahren dahin gekommen. Und der Libanon hat quasi seine Bevölkerung um 50% vergrößert. Ihr müsst euch das vorstellen, was es für die Infrastruktur heißt, was es für die Versorgung heißt, was es für wie Wohnungsnot heißt. Ihr müsst euch vorstellen, als wenn Deutschland jetzt 40 Millionen Menschen auf einmal aufnehmen würde, so die Hälfte unserer Bevölkerung nochmal rein. Das ist ziemlich viel. Also da wird es eng in einigen Sachen. Genau. Und noch ein paar Zahlen, die interessant sind. In welchem Alter sich die Flüchtlinge ungefähr befinden. Es sind sehr viele Kinder, die ankommen. Es liegt daran, dass dort die Flüchtlinge, die ankommen, haben meistens große Familien. 4 Kinder, das ist schon so, was ist denn da los, warum nicht mehr? Wir haben zum Beispiel eine Familie kennengelernt, da hat der Vater 9 Kinder und davon 8 Töchter und der Kleinste, das war ein Sohn und das war sein ganzer Stolz. Also genau, und jetzt zu einigen unserer Projekte, die wir dort gemacht haben. In Sachle, dort haben wir einen Koordinator, also von AVC, der 4 Camps betreut. Ein Camp hat 100 Zelte, eins hat 102, eins hat 73 und eins hat 28 Zelte. Pro Zelt müsst ihr ungefähr rechnen, 6 bis 7 Leute wohnen in einem so einem Zelt. Das heißt, in dem größten Camp, das er betreut, sind ungefähr 700 Leute. Und in einem von diesen Camps haben wir quasi auch mitgeholfen, eine Schule aufzubauen, weil es dort vorher noch keine gab. In einigen Camps baut die UN eine Schule auf, wenn dort genug Platz ist. Also die UN hat viele Auflagen und wenn die erfüllt werden, dann helfen die auch. Und in diesem Camp war nach den Standards der UN kein Platz für eine Schule. Wir haben trotzdem ein bisschen Platz gefunden. Und als wir ankamen, sah die Schule so aus. Jetzt habt ihr vielleicht gedacht, das wäre ein Steinhaus, aber es ist genau so ein Zelt wie alle anderen Gebäude in dem Camp. Als wir da ankamen, gab es quasi nur das Gerüst und das Dach drauf. Und wir haben dann die Wände von innen auch noch mit Plan verkleidet. Wir haben, sodass dann 2 Klassenräume entstanden sind. Wir haben eine Tür eingebaut. Wir haben Strom, also Licht und Steckdosen eingebaut. Und jetzt gibt es dort regelmäßig Unterricht. Also 2-mal die Woche kommt ein Lehrer dahin und gibt ungefähr 25 Kindern Unterricht. Und also das heißt, Unterricht ist aber jetzt nur das Allernötigste. Also die Kinder müssen lesen und schreiben lernen und rechnen. Also quasi eine Grundschule, die wieder aufgebaut haben. Das geht immer so schnell aus hier. Ja, das Leben in einem Flüchtlingscamp, ich blende mal sofort alle Fotos ein. Wie ihr seht, sind da ganz viele Kinder. Und als wir dann in dieser Schule auch gearbeitet haben, sind immer ganz viele Kinder gekommen und wollten einfach nur mit uns spielen. Und wir haben gemerkt, hätten wir nur irgendwie einen Tennisball dabei oder sowas, dann hätten wir schon viel mehr machen können. So konnten wir jetzt nur irgendwie Tiergeräusche imitieren oder ja, Verstecken spielen, Fangen spielen. Also selbst in den Zelten, wo wir später waren, habe ich gemerkt, die Kinder haben nichts zum Spielen. Also da habe ich ein so ein kleines Auto gesehen, das müssen sich dann irgendwie 5 Kinder teilen. Es war also schon eher herzzerreißend, was wir da gesehen haben. Unser Koordinator hat große Sportmarken angefragt, wie Puma und Nike, ob die nicht Fußbälle stiften, und da kamen wirklich einige zusammen. Aber ja, wenn das nur Schotter ist, was da hinten ist, und jeder von den Jungs will mit dem Ball spielen jeden Tag, halten die auch nicht so lange. Wir haben dann auch mal an einem Tag selber 2 Bälle gekauft dort vor Ort. Einer hat 1 Stunde gehalten, der andere weiß ich nicht. Und also ich finde, man kann hier auf den Bildern aber auch gut sehen, wie das Leben dort vor Ort ist quasi, wie die Zelte aussehen. Und also von außen erstmal, von innen habe ich aber auch noch einige Bilder. Aber dazu später. Genau, andere Aufgaben, die wir gemacht haben, war zum Beispiel, dass wir die Flüchtlinge mit in den Gottesdienst genommen haben. Es ist aber wichtig zu sagen, dass die Flüchtlinge, die in den Camps leben, alle muslimisch sind. Also durch die Bank weg, alle muslimisch. Die kommen nämlich in einen so ein Camp nicht einfach so hin, sondern weil sie jemanden kannten, der schon da ist. Also man kommt immer nur über Beziehungen rein, und es ist eine Gemeinschaft in den Camps da, ein Zusammenhalt quasi. Und wenn man einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört oder einfach nicht muslimisch ist, ist es schwer, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und so haben sich dann viele Christen entschieden, nicht in so Flüchtlingscamps, also nicht in so ein Zeltlager zu gehen, sondern irgendwo gesondert was zu suchen. Einige haben dann Häuser gefunden, wo ich noch später Bilder zeige. Andere haben dann gesondert auch solche Zelte aufgebaut. Aber es ist viel schwerer, wenn man gesondert von einer Gemeinschaft eher was aufbauen möchte. Denn diese Camps, die, ja, sagen wir mal, 70 bis 100 Zelte haben, sind von der UN registriert. Das heißt, die UN hilft den Leuten, die da wohnen, mit Zeltmaterial, was sie richtig günstig bei denen kaufen können. Oder später zeige ich euch noch ein Foto von einem kleinen Ofen, den die UN für 3 Dollar verkauft. Natürlich ist 3 Dollar kein Gegenwert für einen Ofen, aber trotzdem muss man halt was aufbringen als Flüchtling, um den zu finanzieren. Und genau, und außerdem gibt es Essenspakete von der UN jede Woche pro Person 19 Dollar, was jetzt auch nicht so viel ist. Genau. Und wenn man halt nicht in einem so einem Camp lebt, sondern gesondert, dann kriegt man diese ganze Unterstützung nicht. Und dann kriegt man auch keine Hilfe, wenn man zum Arzt gehen möchte oder sowas. Oder wenn ein Kind geboren wird und man ins Krankenhaus muss, gibt es auch keine Unterstützung. Man muss alles irgendwie selber stemmen. Oder es gibt andere Organisationen, wie AVC zum Beispiel, die sagen, hey, wir möchten euch helfen. Genau, und hier auf dem oberen Bild seht ihr eine Familie, die eher so gesondert gelebt hat. Und deswegen waren die sehr offen für das Evangelium. In dem Camp selbst muss man quasi das ganze Camp auf einmal evangelisieren, weil es ist schwer, sich eine Person rauszupicken und zu sagen, und wenn er sich dann für Christus quasi entscheidet, wird er ja nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft. Die Menschen im Camp sind aber sehr offen für das Evangelium und sehr offen für die Botschaft, was uns quasi sehr ermutigt hat. Und diese Familie, das ist eine Familie aus Homs, aus Syrien. Und also die älteste Tochter ist irgendwie verschollen, und also man weiß nicht, wo genau sie ist. Und der Rest ist quasi jetzt im Libanon. und lebt so gesondert von einem Camp und war deswegen ziemlich offen für das Evangelium. Und jetzt kommen sie auch regelmäßig zu den Gottesdiensten. Und ja, also als wir da waren, wurde uns auch gesagt, dass die Frau sich bereits für Jesus entschieden hatte, der Mann aber noch nicht. Aber er ist nicht abgeneigt. Und also wir beten weiter dafür, dass Gott auch an seinem Herz wirkt. Genau. Und unten seht ihr ein Bild, wo wir einen Kindergottesdienst gestalten durften. Und in einer Schule, auch von uns selbst gebaut, in einem anderen Camp, also ein anderes von diesen vier Camps, und, wo wir ein bisschen mehr Platz hatten. Und hinter der Schule hatten wir so einen Acker, wo wir dann Spiele spielen konnten. Das war ganz interessant. Das war gerade zufällig mein Geburtstag und die Kinder haben mir dann Happy Birthday auf Arabisch gesungen. Und, ja, war ich echt gerührt. Genau. Hier seht ihr mal ein Zelt von innen. Wir wurden eingeladen von dem netten Herrn hier, dem unteren Bild, zu ihm nach Hause zu kommen. Und natürlich sind die total gastfreundlich, diese Menschen sind. Man kriegt sofort einen Tee oder einen Kaffee und nachher haben wir auch was zu essen bekommen. Die freuen sich. Für die ist es eine Ehre, jemanden als Gast empfangen zu dürfen. Wir haben uns erstmal ein bisschen zurückgehalten, dachten, okay, wir kommen jetzt aus dem Westen und liegen denen jetzt auch noch auf der Tasche sozusagen, also weil wir ja deren Essen essen. Aber es ist genau umgekehrt. Die fühlen sich geehrt, wenn wir quasi eine Mahlzeit mit denen teilen. Es ist dann eine ganz andere Kultur, ziemlich interessant. Und in diesem in dieser Zeit, wo wir in dem Zelt sein durften, haben wir über sehr traurige Sachen gesprochen, aber auch über sehr viel, was die Leute an Hoffnung haben. Den meisten Syrern ist es quasi jetzt egal, wer den Krieg gewinnt in Syrien. Sie wollen einfach nur endlich Frieden haben und endlich zurück nach Hause. Und dieser Mann hier, der hat auch, also hat auch gesagt, er hat uns eine Urkunde quasi gezeigt, er hat gesagt, ich habe Land zu Hause, ich möchte da wieder hin und möchte dann wieder mein Haus aufbauen, meinen Acker bestellen. War ziemlich, also voller Hoffnung. Aber andererseits habe ich gefragt, hey, wie war denn der Winter hier in dem Zelt? Im Libanon schneit es ziemlich stark, diesen Winter gab es sogar zwei starke Schneestürme. Und wo ich das erste Mal gefragt habe, wie war denn der Winter, sind sie ein bisschen ausgewichen und haben gesagt, ja eigentlich haben wir ja diesen Ofen hier von der UN und wir haben unsere Decken und das Zelt ist ja mehr oder weniger isoliert, sodass es innen eher warm ist, wenn man die ganze Zeit heizt. Man muss ungefähr jede halbe Stunde rausgehen und den Schnee vom Dach runterschippen, sonst bricht das unter der Last ein. Und dann habe ich aber gedacht, wow, das ist doch eigentlich ziemlich krass. Und dann habe ich nochmal nachgebohrt. Wie habt ihr den Winter überstanden? Wie war das für euch? Und dann hat er mir gesagt, also sein Blick ging nach unten und er meinte, wenn wir an unsere Brüder in Syrien denken, die teilweise nur unter einem Baum schlafen, dürfen wir uns eigentlich gar nicht beschweren. Und als ich diesen Satz gehört habe, musste ich auch erstmal schlucken, weil ich finde, er darf sich beschweren. Er wohnt in einem Zelt, wo er jede halbe Stunde raus muss und den Schnee runterschippen muss. Es ist kalt, er ist nicht mal in seinem eigenen Land, aber trotzdem sagt er, dass es ihm gut geht. Das ist also für uns im Westen eine sehr intensive Botschaft, eine sehr krasse Botschaft. Wir mussten auch erstmal schlucken, als wir das gehört hatten. Schade, das sieht man nicht so gut auf dem Bild, aber wir haben einmal die Woche gab es eine Essensverteilung. Also unser Koordinator, der ja vier Camps betreut, geht quasi rum und verteilt jeden Freitag einmal so Essenspakete. Und diese Essenspakete sind relativ groß. Da ist Reis, Öl, ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist, aber so ein Paket ist $95 wert. Und die werden denen quasi geschenkt. Und die sagen uns im Camp, das ist das Einzige, was denen wirklich nur geschenkt wird. Alles andere müssen sie dann irgendwie kaufen oder müssen einen kleinen Gegenwert, eine kleine Gegenleistung erbringen. Und nur bei unserem Koordinator kriegen sie das wirklich geschenkt. Und das verändert die so ein bisschen. Die fragen nach, warum? Warum schenkst du uns das? Und dann sagt er, weil ich euch liebe. Das ist eine sehr starke Botschaft und da fangen viele Menschen an nachzudenken und sind dann gerührt durch diese durch die Botschaft, die man so vermitteln kann. Genau. Wir durften auch dabei sein und das Essen quasi verteilen und es war ein einmaliges Erlebnis zu sehen, wie dankbar diese Menschen sind. Genau, und danach haben wir auch in Beirut, in der Hauptstadt, mit dem anderen Koordinator weiter zusammengearbeitet. Und er arbeitet stärker mit den abgesonderten Leuten, die in Beirut und um Beirut herum leben. Er betreut, ich glaube, grob 700 Menschen, die verteilt auf dem ganzen Gebiet sind. Er fährt diese Essenspakete bis zu denen nach Hause. Er nimmt sich ihre Leiden an, wenn sie ins Krankenhaus müssen oder sowas. Und zum Beispiel in dem Haus, was ihr oben seht, da wohnt eine Familie, die hatten gerade ein Neugeborenes, als wir da waren. Das war keine 3 Wochen alt. Und das war aber im Gesicht entstellt, also die Lippe war quasi so offen, dass man der halbe Schädel offen war. Das war nicht schön. Und es musste dringend operiert werden, dieses kleine Kind. Und unser Koordinator hat dann ja alle seine Kontakte spielen lassen und Geld gesammelt für eine Operation. Ein Arzt hat dann auch sich bereit entschlossen, die Operation für umsonst zu machen. Und trotzdem muss man die Krankenhauskosten decken. Und das war nicht wenig. Also pro Krankenhausaufenthalt, ja, also das variiert zwischen 500 und 1500 Dollar. Genau. Und jetzt, also wo wir schon mal bei den Kosten sind, es ist unvorstellbar, was sie für Leute dort aufbringen müssen, für einfach nur um dort zu leben. Ein so ein Zelt aufzustellen, was wir vorhin gesehen haben, mit Holz und Plan, ist grob gerechnet auch 1500 Dollar, was sie aufbringen müssen, nur um das hinzustellen. Und dann müssen sie auch noch das Land, was sie pachten, also regelmäßig bezahlen. Und da variiert die Miete auch zwischen 50 und 150 Dollar. Also ja, die Pacht. So ein Haus, in dem sie leben, hat oft ein undichtes Dach, undichten Boden. Also das Wasser kommt dann wirklich aus dem Boden, wenn es irgendwie nur feucht ist oder wenn es regnet. Und für so ein Haus müssen sie auch 200, eine andere Familie musste 300 Dollar zahlen, dafür, dass sie in so einem, ja, ich habe sogar Respekt davor, es ein Haus zu nennen, in so einer Hütte zu leben, müssen sie 300 Dollar Miete zahlen. Wir haben auch einen Rohbaublock besucht, wo 8 Familien leben. Und also es war echt einfach nur ein Rohbau, ohne Fenster, ohne Türen, ohne Wasser- oder Stromleitungen. Und dort haben die Familien gelebt, weil sie dort ein Dach über dem Kopf haben. Und der Vermieter hat 200 Dollar Miete genommen für dieses leere Zimmer oder für dieses leere, ja, Skelett von Gebäude. Ja, genau, im Monat. Und die Syrer oder Iraker, es gibt auch viele irakische Flüchtlinge, die dort sind, müssen dieses Geld irgendwie aufbringen. Und dann gehen arbeiten, wo sie nur können. Die schicken ihre Kinder arbeiten, wo sie nur können. Also die Männer sind dann meistens auf dem Bau und die Frauen auf dem Feld. Und es ist meistens nur so ein Tagelöhnerarbeit. Ohne jegliche Sicherheit, ohne eine Krankenversicherung oder sowas, gibt es ja alles gar nicht. Wenn dir irgendwas passiert, musst du selber zusehen, wie du klarkommst. Also es ist echt fatal. Aber dann gibt es auch schöne Geschichten. Also wie zum Beispiel ein Mädchen, das in diesem Rohbaublock gewohnt hat, ist mit einem Herzfehler geboren. Und ihre Operation war eine ganz komplizierte und eine ganz teure auch. Hat irgendwie 4.000 Dollar gekostet, aber das Geld kam zusammen und diesem Mädchen wurde das Leben gerettet. Wir haben sie gesehen und haben mit ihr gespielt, also es war herrlich. Es ist also eine wunderschöne Geschichte, wo einfach Leute sagen, hey, mir geht's gerade gut und dir nicht, dann möchte ich mit dir, das was ich habe, möchte ich mit dir teilen. So wie meine Koordinatoren zum Beispiel gelebt haben, die hatten also er hatte nichts in seinem in seiner Wohnung. Er hat irgendwie drei Sofa oder einen Stuhl und sonst waren die Wände waren leer. Er hat so einen halbfertigen Schrank da gehabt, weil er alles, was er hatte, den Flüchtlingen, also mit den Flüchtlingen geteilt hat. Und das finde ich, also es hat sehr viel in uns verändert, sehr viel mit uns quasi auch gemacht. Und das möchten wir weitergeben. Genau. Und das ist jetzt auch schon meine letzte Folie. Und dieses Kreuz ist wie ein Zeichen der Hoffnung, weil es leuchtet in der Nacht. Das ist auf dem Berg gewesen, ganz nah von unserer Wohnung, die wir quasi, in der wir gewohnt haben. Und es leuchtet, man konnte über die Stadt gucken. Ja, und es soll ja auch für uns hier ein Zeichen der Hoffnung sein, dass es möglich ist, was zu tun, die Sache zu verändern, vor allem durch Gebet. Und da habe ich euch hier ein paar Gebetsanliegen einfach nur stichprobenartig quasi aufgelistet, die mir wichtig wurden. Genau. Ja, dann bedanke ich mich und ich hoffe, ich habe euch einen kurzen Einblick in das geben können, was wir 17 Tage gesehen und erlebt haben.
Wir werden noch mehr von euch hören oder ihr werdet noch von uns hören. Es gibt in dieser Gemeindesituation Verbindungen in verschiedene dieser Organisationen. Also Open Doors ist dann nochmal eine solche Organisation, Stimme der Märtyrer ist nochmal eine solche Organisation. Und ihr werdet von uns noch hören, auch das, wo es darum geht, finanziell zu unterstützen. Es ist einigen in der Gemeinde vielleicht nicht so bekannt. Als Gemeindekirchenrat, als Gemeindeleitung gibt es Beschlüsse, wo wir im Jahr regelmäßig, also feststehend von Jahr zu Jahr, Beträge hinspenden in solche ähnlichen Situationen. Zum Beispiel spenden wir auch einen festen Betrag immer in die Karmelmission. Das ist eine Missionsarbeit, die genau auch in dieser Gegend arbeitet und auch dort gerade in dieser Ebene auch ganz viel Unterstützung braucht und dort auch präsent ist. Dann ist es auch für Open Doors, dass da unterstützt wird. Dann ist es für Familiennot, dass schwangere Frauen ihr Kind austragen und nicht abtreiben lassen. Dann ist es die Arbeit für christliche Juden, diese Arbeit für Mission unter den Juden. Da ist auch ein fester Betrag in der Gemeinde eingeordnet. Und dann haben wir jetzt ganz neu beschlossen gehabt, einen Betrag zu geben für die Studentenarbeit in Leipzig, wo Studenten begleitet werden, dass sie eine bibeltreue Theologie auch lernen können. Ich denke, ich habe jetzt ganz viel genannt. Das sind feste Beträge, egal was hier an Kollekte reinkommt oder nicht, geht dies aus dem Haushalt raus. Das heißt, unser Herz soll dafür offen sein und auch unser Blick und auch unser Portemonnaie. Ich möchte, dass wir jetzt von dem Lied 111 die ersten drei Strophen singen. Das darf zu einer Gemeinde dazugehören, die eigentlich sonst, das wäre meine Predigt, aber die wollte ich jetzt sowieso nicht halten. Dankeschön. Ja, das darf so dazugehören, auch wenn man froh ist, im Gottesdienst sich zurechtzufinden, dass es eigentlich so oder so abläuft, dass Dinge da auch spontan anders werden können. Und ich habe jetzt mal einfach auf die Zeit gesehen und möchte einfach nicht die Predigt jetzt Ihnen noch dazu so geben, einfach vom Zeitumfang her. Dann möchte ich mit Ihnen einfach noch mal einen kurzen Blick werfen auf den Spruch für diese Woche. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 5, wo die Sehnsucht nach dem Himmel beschrieben wird, aber die hat etwas damit zu tun, dass ich ein neuer Mensch bin. Ich lebe nicht einfach so auf dieser Erde und dann gibt es am Schluss nachher noch den Himmel oder so etwas, sondern dass ich in Christus eine neue Kreatur bin, Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, ein neues Geschöpf. Es gibt Menschen, die mir sagen, du glaubst es mir nicht, aber ich war früher ganz anders. Ich war jähzorniger, ich war neidischer, ich hatte nur mein Geld im Blick, ich konnte nicht verzeihen. Dann kommen die Fragen der Süchte, woran man gebunden war, Spielsucht oder Alkohol oder Drogen und Süchte in der Pornografie, das nimmt zu unendlich. Und dass Menschen sagen, ich bin neu geworden, es ist anders bei mir. Und das ist durch Christus. Christus hat eine neue Kreatur aus mir gemacht, einen neuen Menschen aus mir gemacht. Das ist natürlich nicht so ein Schritt, zack, zack, und da wird ein Schalter umgelegt, sondern das ist dann etwas, was dann wächst. Immerhin ist von einer Kreatur die Rede, es ist nicht von einem Haus die Rede, es steht da und fertig, sondern Kreatur ist etwas Natürliches, was dann auch wächst weiterhin. Und dieses, was der Geist uns geben will an Güte, an Freundlichkeit, an Langmut und so weiter, was wir im Galaterbrief lesen, das wird ja als Frucht bezeichnet, dass das dann in uns heranwächst. Ich habe diese Woche am Donnerstagabend Christen getroffen, die aus Nordkorea kommen, die dort nicht Christen waren. Es gibt Christen im Untergrund, sie sind es nicht, die unbedingt fliehen. Es sind Menschen, die einfach aus dieser Zwangssituation, aus dieser Diktatur, aus dieser Hungersituation rausfliehen. Nordkorea, sie können nur über China, die Grenze nach Südkorea ist absolut dicht. Dann versuchen sie über China rauszukommen, wenn sie an Grenzen irgendwo erwischt werden, brutal werden sie zurückgebracht in den Gefängnissen, da stirbst du. Und sie sind dann in Südkorea angekommen irgendwann oder in China und denken, jetzt geht ihr Leben los und sie könnten jetzt Geld verdienen, sie könnten dies und jenes und sie merken, das läuft gar nicht so. Und das ist gar nicht das, was jetzt ihre Erfüllung ihnen geben würde, wo sie dachten, das ist es. Wenn ich einen vollen Bauch habe und wenn ich mein Haus habe und wenn ich dann dies und jenes habe, dann geht es mir gut. Aber sie entdecken, das ist nicht so. Ihr Fragen geht weiter. Und dann gibt es den einen oder anderen, der auf Christen trifft oder Kontakt mit Christen aufnimmt oder sich darauf einlässt. Denn parallel haben sie ein großes Problem. Ihre alte Kreatur, ihre alte Art und Weise, ihre alte Prägung ist katastrophal, voller Scheu, nur ausgerichtet auf ihren Präsidenten eigentlich. Auch wenn sie aus dem Land geflohen sind, sitzt das so tief, dass sie eigentlich nichts anderem trauen. Und dann sich darauf einzulassen und dann beginnt das Neue werden, dass sie eine neue Kreatur werden mit dem Bibellesen. Das ist das Entscheidende für sie. Dass sie sich viel, viel Zeit nehmen zum Bibellesen. Das ist ihr Zeugnis, das sagen sie von sich selbst. Das ist jetzt nicht ein anderer, der irgendein System entwickelt hat und sagt, so muss das jetzt sein, sondern sie sagen, dadurch, dass ich mir ganz viel Zeit für die Bibel genommen habe, nicht nur einmal gelesen, viel, viel Male durchgelesen, vor allen Dingen dann die Jesusgeschichten, das Neue Testament, und dann zum Gebet mich gewagt habe. Was ist sonst ein Beten in Nordkorea? Das gibt es in dem Sinne nicht. Und auch dieses, was bei uns auch eine Blockade sein kann, dieses nur das objektive Denken wollen und sagen, nur was eine Wissenschaft mir sagt, nur was ich wissenschaftlich nachvollziehen könnte oder irgend sowas alles, und dann sonst gibt es keine Sphäre drüber, es gibt nichts Geistiges, nichts Geistliches, dass das aufbricht durch das Schriftstudium, durch das Wort. Und das Wort ist etwas Lebendiges, was scheiden kann zwischen dem, was gut ist und was nicht gut ist. So lesen wir es an anderer Stelle. Gottes Wort ist das, was den Baum zum Wachsen bringt und Blätter bringt, die nie verwelken. So lesen wir es im Psalm 1. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns davor scheuen. Wir haben Gedankenmodelle, wir haben Kurse, die folgendes Schema haben und das muss zuerst kommen. Wir haben Fragesysteme und alles Mögliche. Wir sollten viel einfacher dem Wort vertrauen und Mut machen, den Menschen Gottes Wort zu lesen. Nun müssen wir nicht von jedem verlangen, dass er von vorn bis hinten immer alles gleich durchliest, aber einfach das Wort aber lesen, was Gott hat für uns aufschreiben lassen. Das ist die Kontinuität durch alles hindurch. Glaubenskurse gab es damals nicht, als sich genauso Menschen schon bekehrt haben. Und so weiter. Und diese Gefäße, in denen sowas immer geschieht, die sind so unterschiedlich. Aber das Wort muss da drinnen bleiben. Und das Wort von Christus und dass Christus selbst das Wort ist. Deshalb kann er dadurch wirken, wie wir es im Johannesevangelium lesen. Er ist das Wort. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. An ihm vorbei wird es nicht geschehen. Amen. Wir singen die Strophen 7 bis 9 von dem begonnenen Lied.